Also nach der Grundschulzeit kommt die Zeit, in der die meisten Eltern aufwachen und sie sind besorgt, dass sie ihre Kinder an die Welt verlieren. Es muss nicht so sein, aber leider stimmt dieses Sprichwort auch. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und einer Langzeitstudie des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München zufolge haben tatsächlich 55% unter den 14- bis 17-Jährigen bereits in ihrem Leben unter Depression, krankhafter Angst, psychisch bedingten körperlichen Störungen und so weiter gelitten. Donna Habenicht vergleicht in ihrem Buch Auf dem Weg zum Glauben die geistliche Entwicklung während der Jugendjahre mit einer Überquerung des Nordatlantiks im stürmischen Winter. Und sie schreibt: Viele Schiffe sind bei diesem Unterfangen gestrandet, weil die Überfahrt schwierig ist. Unvorhergesehene Windböen und Stürme werfen das kleine Schiff hin und her. Nur die besten und sehr erfahrenen Seeleute mit ausgezeichneter Ausrüstung können die Überfahrt zu dieser Jahreszeit wagen. Viele riskieren es nicht einmal. Doch unsere Kinder müssen diese schwere Fahrt vom Enkel Gottes zum Kind Gottes unternehmen. Sie haben keine andere Wahl. Die Adoleszenz zwingt sie, erwachsen zu werden. Und wir müssen unser Bestes tun, um sie für diese Reise vorzubereiten. Also die Teenagerzeit wird mit einer Zeit, mit einer stürmischen Überquerung des Nordatlantiks verglichen. Nicht alle Kinder sind gleich, aber viele Kinder machen wirklich schwierige Zeiten durch. Die Veränderung beginnt schon in der Vorpubertät. Die Hormone sorgen dafür, dass der Junior den eigenen Körper fremd empfindet. Ungewohnte Gefühle für das andere Geschlecht kommen auf. Und die Fähigkeit zum logischen Denken setzt bei den Kindern meistens so zwischen 11 bis 14 Jahren ein. Aber sei geduldig, wenn es bei deinem Kind erst später einsetzt. Donna Habenicht schreibt, sogar viele junge Studenten haben diese Ebene des konzeptgebundenen Denkens noch nicht erreicht. Also, Geduld ist angesagt. Aber mit den neuen Denkfähigkeiten wachsen auch die Fähigkeit und der Wunsch, alles in Frage zu stellen. Besonders das, was du ihnen beigebracht hast. Und das kann für die Eltern sehr hart sein. Aber das gehört zum Wachstum und zur Weiterentwicklung dazu. Während der Kindheit akzeptieren die Kinder die Information, die sie von ihren Eltern bekommen. Deswegen ist es auch so wichtig, in dieser Zeit eine gute Grundlage zu legen, weil sie das auch alles aufnehmen und akzeptieren. Die Eltern geben sich große Mühe, um hier die richtigen Wertmaßstäbe zu legen. Und das ist richtig, denn wer sollte es sonst tun? Und Ellen White schildert, wie der Prophet Daniel auch selber den Entschluss fasste. Und in diese Phase kommen die Kinder auf, wo sie sich selber entscheiden müssen. In dem Buch Wie führe ich mein Kind heißt es, Daniel und seine Gefährten hatten das Vorrecht gehabt, in der frühen Kindheit eine gute Erziehung genossen zu haben. Dieser Vorteil allein machte sie aber noch nicht zu dem, was sie jetzt waren. Die Zeit kam, dass sie selbstständig handeln mussten, weil ihre Zukunft von ihrem eigenen Vorgehen abhing. Da entschieden sie sich, dem treu zu bleiben, was sie als Kinder gelernt hatten. Das heißt, ein Teenager steht vor der Entscheidung, nehme ich die biblischen Werte, die Werte meiner Eltern an oder die Werte der Welt? Wie soll er sich aber entscheiden, wenn er den biblischen Wert nicht kennt? Und gerade aus dem Grund ist es wichtig, dass wir sie mit den biblischen Werten bekannt machen. Jeder Einzelne von uns muss die Umwandlung vom Enkel zum Kind Gottes persönlich durchleben. Genauso wenig wie eine Mutter oder ein Vater für das Kind essen oder trinken kann, genauso wenig können Eltern für das Kind glauben. Es muss zu seinem persönlichen Glauben kommen. Denn nur der persönliche Glaube, der sich aus den Unsicherheiten und Zweifeln der Adoleszenz herauskristallisiert, wird dem Test der Zeit standhalten. Also jeder junge Mensch muss sich selbst entscheiden. Und das ist wichtig, denn in Hesekiel Kapitel 14, Vers 14 heißt es: Und wenn diese drei Männer im Lande wären, Noah und Hiob, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der Herr. Das heißt, in der Endzeit muss jeder für sich stehen. Deswegen ist es wichtig, dass das Kind seinen eigenen Glauben hat und nicht nur glaubt, weil wir das sagen. Ein Teenager ist innerlich unsicher und deshalb zählt die Meinung der Gruppe. Wer will schon von den Klassenkameraden ausgelacht werden? Und dieser Gruppendruck kann ihn zu Dingen verführen, die er gar nicht möchte. Zigaretten, Alkohol, Drogen, Diebstahl, Schmusereien. Die Medien und die Schulfreunde drängen sich ihm beinahe mit unwiderstehlicher Kraft weltliche Stars auf. Wisst ihr, wie lange ein Kind, wie viel Zeit ein Kind hat unter Gruppendruck, eine richtige Entscheidung zu treffen oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen? 30 Sekunden. In 30 Sekunden muss er das Werkzeug parat haben. Das heißt also, es muss automatisch reagieren. Deswegen muss es eine gute, feste Grundlage haben. Und wichtig ist eine gute, feste Beziehung zu den Eltern. Als eines unserer Kinder auf der Klassenfahrt war, für 3 Tage waren sie unterwegs, sagte es: Ich nehme das Leben Jesu mit. Ich habe gedacht, oh, mutig. Was werden die Klassenkameraden sagen und wie wird sie darauf reagieren? Aber ich habe gedacht, naja, ich möchte ja nicht feige sein und ihr das abraten. Ich habe gebetet: Lieber Gott, bitte gib ihr Kraft. Und ich habe sie dann gefragt: Und wie ist dir gegangen? Sagte sie: Du, ich habe das Buch im Bus auch ausgepackt. Und dann hat ein Schüler gefragt: Was liest denn du da? Na, das Leben Jesu, siehst du nicht? Hä? Wer liest denn noch sowas? Na, ich. Und die Sache war gerettet. Das heißt, je schneller ein Kind reagiert und überzeugter es reagiert, umso schneller ist es aus der Situation draußen. Eine Manipulationsforschung zeigt, dass man eine Gruppe leichter umstimmen kann, wenn man seine Überzeugung gleich am Anfang vorbringt. Wenn du deine Ideen positiv darstellst, dann werden andere vermutlich nachziehen. Junge Leute, zeigt, dass ihr stark seid. Es ist leicht, mit der Gruppe mitzugehen. Aber das sind die Starken, die gegen den Strom schwimmen können. Mitzugehen, das kann doch jeder. Aber zu sagen, nein, das ist nicht der richtige Weg. Ich wähle den Weg Gottes. Dazu brauchen wir Mut. Und dazu sollen wir unsere jungen Leute ermutigen. Unsere Kinder brauchen in dieser Zeit sehr einfühlsame Eltern, die es verstehen, aber auch ein starker Führer für sie sind. Wissenschaftliche Untersuchungen an adventistischen Jugendlichen hat gezeigt, dass Jugendliche, die mit regelmäßigen Familienandachten aufgewachsen sind, eine stärkere religiöse Werte haben und weniger zum Rauchen oder zum Drogenkonsum neigen. Die Familienandacht ist hierbei sogar der stärkste von allen untersuchten Faktoren. An dieser Studie ließ sich deutlich ablesen, dass eine positive Einstellung zur Familienandacht bei Teenagern wünschenswerte Haltungen und Verhaltensweisen nach sich zog. Solche Studien bestätigen nur, was bereits in den ersten Ausarbeitungen dargelegt wurde. Die Familienandacht ist wichtig. Unsere Kinder sind Mitte 20. Unsere Tochter ist letzte Woche ausgezogen. Wir werden es weiter praktizieren, aber bis zu ihrem Auszug haben wir Abend für Abend regelmäßig die Andachten gehalten. Obwohl sie selber auch Andacht machen. Keine Frage, das ist wichtig. Aber die Familienandacht, das ist das, wo in der Bibel heißt, und dass man Abend- und Morgenopfer bringt. Abraham hat seine Familie versammelt um den Altar. Und wir wollen uns und unsere Familien Gott auf den Altar legen. Ganz wichtig. Und wenn der Älteste auch ausgezogen sein wird, dann sind wir beide noch, die weiter die Andachten machen. Natürlich ist es für Alleinerziehende oder für Mütter oder Väter, wo der Partner nicht in der Gemeinde ist, schwerer. Aber die Bibel sagt, wir sind verlobt mit Christus. Auch diese Schwestern oder Brüder sind nicht alleine. Deswegen brauchen wir uns nicht zu verzweifeln und nicht aufgeben. Aber wir müssen ihnen viel Liebe zeigen und vorleben. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen Bruder, der ist zur Gemeinde gekommen, weil die Frau durch ihre Bekehrung eine unglaubliche Veränderung durchgemacht hat und ihr Mann wurde neugierig. Mittlerweile ist er der Chorleiter und Jugendchorleiter. Macht ganz andere Musik, wie er früher gemacht hat. Er bringt die schönsten Töne aus seinem Saxophon raus, was man oft denken würde, naja, für einen Gottesdienst, aber herrlich. Ja, ich möchte uns Mut machen. Wisst ihr, was für einen Teenager am schlimmsten zu verkraften ist? Heuchler. Wenn wir das von ihnen erwarten, was wir gar nicht tun, das, was wir lehren, sollten wir auch vorleben. Viele Eltern sagen auch, ich kann nichts mehr tun für mein Kind. Es ist schon zu alt. Wirklich? Wenn dein 20-jähriges Kind auf der Balkonbrüstung im 6. Stock steht und will runterspringen, sagst du auch, ich kann nichts mehr tun. Mir ist schon klar, ich kann mit einem 20-Jährigen nicht mehr das tun, was ich mit einem 5-Jährigen tun kann. Das ist mir schon auch klar. Aber ich kann beten, ich kann fasten und ich kann mir von Gott Möglichkeiten zeigen, wann und wie ich auch da auf unsere Kinder einwirken kann. Ja, wir haben ja hier in der Gemeinde auch ein sehr gutes Beispiel von einer Schwester, werdenden Schwester, die sich nächsten Sabbat taufen lässt. Die Mutter hatte die Einladung zum Offenbarungsseminar gegeben und dadurch ist das Wachstum entstanden. Nicht nur die Mutter, sondern auch die Tochter geht mit. Ist das nicht herrlich? Also nie sagen, mein Kind ist zu alt, ich kann nichts mehr tun. Beten und fasten. Wer Fragen hat zum Fasten, Bruder Schröer kann ganz sicher Antwort geben. Das ist mein Geheimnis für meine Kinder. Beten und fasten. Ich kann auf den Knien viel mehr Siege erringen als durch mein Reden. Und wenn Gott Gelegenheit schenkt, ich war oft überrascht, was für Möglichkeiten Gott dann in die Wege geleitet hat, dass Gott unsere Kinder sogar über Nicht-Adventisten angesprochen hat und hat ihnen eine andere Sicht gegeben. Unglaublich. Gut, wir hatten nie das Problem, dass ein Kind nie in die Gemeinde mit wollte, das nicht. Aber eines der Kinder hat uns wohl Schwierigkeiten gemacht. Und ich habe ihr eine Sache verboten, dem einen Kind eine Sache verboten. Aber nicht, nein, das darfst du nicht. Wir müssen das Feingefühl haben. Ich habe manchmal mit Tränen in den Augen davor gestanden und habe gesagt, nein, ich kann das nicht, ich kann das vor Gott nicht verantworten. Solange du hier zu Hause bist, ich kann es vor Gott nicht verantworten. Das Kind hat 3 Jahre später mir noch gesagt, und das hast du mir damals verboten und ich verstehe es bis heute nicht. Aber jetzt schon vor Jahren und erst diese Woche sagte mir dieses Kind, und Mama, das hast du gut gemacht. Ich habe es damals nicht verstanden. Aber mich wundert es nicht, dass so viele Kinder aus der Gemeinde gehen, sagte sie, weil sie keine Grenzen setzen. Aber Grenzen müssen mit Liebe gesetzt werden. Grenzen müssen mit unter Gebet gesetzt werden. Und wir müssen und wir dürfen damit rechnen. Gott lässt Eltern mit Teenager-Kindern nicht im Stich. Er erhört jedes Gebet und er arbeitet an unseren Kindern. Aber wir müssen auch Grenzen setzen. Wie kann ich feststellen, wie gefestigt mein Kind im Glauben ist? Beobachte einfach, welche engen Freunde es sich ausgesucht hat. Worüber spricht es gerne? Welche Prioritäten setzt es sich? Wie reagiert es, wenn du geistliche Themen anschneidest? Das ist sehr wichtig. Wie reagiert es, wenn ihr miteinander betet? Und denkt nicht, dass alle Möglichkeiten jetzt vorbei sind, wenn das Kind Zweifel äußert. Sei du ein starker Führer und zeige ihm den Weg. Lass nicht alles durchgehen. Es gibt Kämpfe. Denn wie wir heute auch gehört haben, Satan kämpft um unsere Kinder. Aber Gott steht auf unserer Seite. Wir dürfen uns nur nicht auf Satans Seite schlagen. Wie können Eltern ihre Teenager für geistliche Leben begeistern? Zum einen das Vorbild. Lebe ich glaubwürdig? Wir haben gesehen, dass Teenager mit einem reiferen Glauben gewöhnlich Eltern hatten, die selbstgläubig waren. Oder Eltern haben, die selbstgläubig sind. Solche Eltern sprechen also offen über den Glauben. Sie stimmen in grundsätzlich religiösen Ansichten überein. Vater und Mutter stimmen überein. Und eine Frage: Wollt ihr, wünscht ihr, dass eure Kinder euer Verhalten nachahmen? Und denkt daran, wenn wir 5 Minuten Bibelstudium machen, aber in der Lage sind, 1,5 Stunden Fußball zu sehen, dann haben wir den Kindern auch ein Zeichen gesetzt. Wo liegt unsere Priorität? Wollen wir, dass unsere Kinder uns nachahmen? Bedingungslose Liebe. Für Kinder ist es total schwierig, Gott als einen liebenden Gott zu empfinden, wenn die Eltern es nicht bedingungslos liebt. Persönlichen Einsatz in der Erziehung. Nicht anderen, dem Jugendleiter, dem Prediger die Erziehung überlassen, sondern selbst aktiv mitwirken. Die Entscheidungen auf der Grundlage des Wortes Gottes treffen. Das heißt, dass wir unsere Kinder lehren, sich zu fragen, was würde Jesus hierzu sagen? Im großen Kampf heißt es, nur wer seine Seele mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, wird den letzten großen Kampf überstehen. Jeder wird durch die an ihn gerichtete Frage geprüft, soll ich Gott mehr gehorchen als den Menschen? Die entscheidende Stunde ist jetzt sehr nahe. Stehen unsere Füße auf dem Felsen des unveränderlichen Gottes? Sind wir vorbereitet, fest zu bleiben bei der Verteidigung der Gebote Gottes und dem Glauben an Jesus? Das heißt also, verzichtest du als Vater lieber auf eine Arbeitsstelle, wenn es heißt, am Sabbat zu arbeiten, oder gehst du Kompromisse ein? Das Kind wird uns sehr wohl gut beobachten. Was die Kinder auch fürs geistliche Leben begeistert, sind Erfahrungsberichte. Berichte aus deinem Leben und gib auch zu, wenn du selber versagt hast, das wird dem Kind Mut machen. Ja, meine Mutter, mein Vater kämpft ja auch mit Sünde. Und ich auch. Aber sie kämpfen weiter, sie siegen. Und ich werde auch siegen. Gemeinsames Gebet für persönliche Anliegen. Wenn die Kinder Prüfungen hatten, schon in der Grundschule, habe ich ihnen gesagt, Kinder, ihr dürft wissen, dass ich zu Hause bin und für euch bete. Wenn sie irgendeine Probe schrieben, ihr dürft wissen, ich bin zu Hause und bete für euch. Im Moment ist ein Grundschulmädchen, das ruft grundsätzlich an, kannst du für mich beten, ich habe jetzt eine Probe. Das ist auch schön, wenn Kinder und Helfer gut zusammenarbeiten. Wofür können wir gemeinsam beten? Für einen Ausbildungsplatz. Wenn die Kinder später älter sind, für eine gute Partnerwahl, für die Nöte anderer. Wir sollten auch ein Beispiel für Vergebung sein. Darüber hatten wir heute Morgen auch gesprochen, dass es wichtig ist, selber auch zuzugeben, dass wir Fehler machen und die Kinder um Vergebung bitten. Gute Auswahl christlicher Literatur und Musik. Hier habe ich einige Bücher. Wenn Tiere reden könnten, hier Glaubenshelden, das ist auch sehr wertvoll für die Andacht mit Teenies oder dass sie selber lesen. Es wird einmal so der Sonntag erwähnt. Meistens finden wir ja nicht ganz saubere Bücher, aber das ist das Einzige, sonst ist das Buch wirklich sehr, sehr wertvoll. Dann Tiger und Tom, das sehe ich hier gar nicht. Ah ja, Die Königstochter für Grundschulkinder, Gold für Miss Marian, George King, Der Mann, der nicht predigen konnte. Diese Bücher, Gott sitzt am längeren Hebel, Mit Gott an unserer Seite. Also das Buch gab es damals, wo unsere Kinder Teenager waren. Das haben wir zur Andacht gemacht. Natürlich nicht alles, sondern Teile daraus. Es sollte spannend sein, es sollte interessant bleiben. Aber wenn man die Kinder Geschichten, Erfahrungen vorliest, wo sie selber erkennen, dass Menschen auch in der heutigen Zeit noch ganz treu sind, das ermutigt sie. Der Heiland, unser Freund, das ist praktisch das Leben Jesu für Grundschulkinder. Ja, also gute Literatur ist sehr wertvoll. Abwechslungsreiche Andachten. Darauf kommen wir noch zurück. Vielleicht muss man sich die Frage stellen, wenn die Kinder sagen, ich habe keine Lust an der Andacht. Welche Zeit ist wohl die beste für die Andacht? Kann es sein, dass die Kinder zu müde sind? Oder wie auch immer. Dann sollten wir uns auch die Frage stellen, ist es sinnvoll, mit kleineren Geschwistern zusammen Andacht zu machen? Weil selbst wenn nur 2 Jahre Unterschied sind zwischen den Kindern, gerade im Wiegealter, da kann der Große, also das größere Kind, schon viel mehr auffassen als das Kleinere. Und das kann für beide zur Qual werden, wenn man hier verschiedene, also mit den Kindern zusammen Andacht machen möchte. Ich rede von, also Familienandacht. Später ist es natürlich so, dass man die Kinder zusammennimmt. Ne? Und Sabbat-Anfangsandacht haben wir auch immer zusammengenommen. Aber unter der Woche, wo die Kinder noch klein waren, Wiegealter, Kindergartenalter, da habe ich mit ihnen unabhängig, also extra gemacht, mit jedem Kind einzeln. Auch Grundschule ist sogar noch empfehlenswert, weil du kannst viel mehr reinlegen in das größere Kind. Ja? Hast du gemacht mit den Kindern? Okay. Das ist klar. Aber ich sage, effektiver oder noch schöner für ein Kind ist es, wenn es alleine die Andacht macht. Später nimmt man sie eh dann zusammen. Bei der Sabbat-Anfangsandacht waren wir auch zusammen. Wenn es natürlich auch nicht geht, nimmt man sie zusammen. Aber es könnte ein Punkt sein, das störend wirkt, dass der eine keine Lust hat und Freude hat an der Andacht. Könnte sein. Wie lange soll die Andachtzeit sein? Also im Kindergartenalter morgens, ich habe mir ausgiebig Zeit genommen. Das hat ihnen ja auch Freude gemacht. Keine 5 Minuten Andacht. Bis du dein Lied singst und die Geschichte erzählst und sie auch den Kindern illustrierst. Ich kann mich erinnern, geht es jetzt wieder um die kleineren Kinder. Deswegen lasse ich es lieber. Okay, also, wie können wir die Andachtszeiten interessant und ansprechend gestalten? Stehen Fernsehsendungen dem Interesse einer Andacht entgegen? Da haben wir gestern Abend nochmal drüber gesprochen. Wenn du fernsiehst und willst dann, die Kinder sollen von diesem ganzen Wirrwarr, Bilderwust, sich dann noch auf das Wort Gottes konzentrieren, das ist unmöglich. Oder wenn du dann das Wort Gottes studierst und dann sehen sie nach dem Fern, dann ist auch alles wie weggewischt. Deswegen ja, sollte man überlegen, wie kann ich das Problem lösen. Mir ist allerdings klar, wenn der Partner nicht in der Gemeinde ist, dass es viel schwerer ist. Ich denke, eine gute Möglichkeit für uns alle, für die Eltern, ist die, einmal im Monat einen Elternnachmittag zu machen. Wir haben es bei uns, wir praktizieren es bei uns, wenn es nur möglich ist. In der Zeit, wo unsere Kinder klein waren, war es sogar noch schöner, finde ich, wie heute. Wir haben uns, die Eltern haben sich mit ihren Kindern jeden Sabbatnachmittag getroffen. Die Eltern saßen im Außenkreis, die Kinder saßen im Innenkreis und jeden Sabbatnachmittag hatten ein anderes Elternteil die Andacht übernommen. Und es war immer sehr interessant. Wir haben viele Lieder miteinander gesungen und dann hat man extra eine Stunde für Teenies gemacht. Und im Winterhalbjahr schließt der Sabbat ja so früh. Und anschließend haben wir dann miteinander noch Abendbrot gegessen, haben dann die Tischtennisplatte noch rausgeholt und das ging. Ja, wir hatten viel, viel Gemeinschaft miteinander. Also wenn ihr einmal im Monat, jetzt haben wir einmal im Monat so einen Elterngebetskreis, die Kinder werden betreut und die Eltern gehen ein Thema durch, zum Beispiel aus dem Buch Wie führe ich mein Kind oder im Moment gehen wir das Buch Elternhirten der Herzen durch. Wir lesen 2 Kapitel zu Hause und dann am Sabbatnachmittag hat einer die Führung und wir besprechen diese 2 Kapitel, die wir schon zu Hause studiert haben. Das ist sehr wertvoll. Vor allen Dingen die Notwendigkeit der geistlichen Erziehung zu Hause wird wachgehalten. Da kommen andere Seminare dazu und schon geht es wieder im Sand unter. Aber wenn man das einmal im Monat einplant und unsere Kinder sind Missionsfeld Nummer 1. Vorschläge zur Andacht. Betrachte auch das Leben von Männern und Frauen aus der Bibel, die sich nicht von der Masse irritieren oder manipulieren ließen. Gerade wenn ein Kind sich unsicher ist, führen wir doch den Kindern Josef, Elia, Daniel, Esther, Jesus vor Augen, wie sie standhaft geblieben sind in den Versuchungen. Erzähle eigene Erfahrungen. Das ist überhaupt sehr, sehr wertvoll, in der Gemeinde Erfahrungen erzählen, zu Hause. Ich erzähle jede Erfahrung, die ich mache zu Hause. Das bindet Gott mit ein. Wir lassen ihn nie los. Wir behalten ihn durch den ganzen Tag. Erarbeitet ein biblisches Thema anhand einer Konkordanz. Zum Beispiel, was sagt die Bibel über Lüge, über Demut? Und das ist wichtig. Zum Beispiel, wenn ihr merkt, das Kind hat zum Beispiel mit Lügen Probleme, versucht es einfach aufzugreifen anhand der Konkordanz. Findet ihr alles möglich über Lügen. themenbezogenes Studium, zum Beispiel Freundschaft anhand der Bibel. Natürlich kann ich diese Andachten nicht unvorbereitet machen. Je besser wir vorbereitet sind, umso schöner und intensiver sind die Andachten. Manchmal kommt der Teenager an einem Tag nach Hause und stellt eine Frage und du bist überfordert. Du musst nicht gleich antworten. Dann sag, weißt du was, ich mache mir Gedanken bis heute Abend und wir machen das zur Andacht. Wir müssen nicht alles wissen und alles können. Die Kinder wissen eh, dass wir unsere Grenzen haben. Studiert einen Bibelabschnitt mit Paralleltexten, sowie einen Abschnitt aus dem Geist der Weissagung. Lest wichtige Gedanken aus der Entscheidungsserie, wie wir gesehen haben, parallel zu den Lektionsgeschichten, die wir auch mit den Kindern durchnehmen. Natürlich altersspezifisch. Betrachtet ein Gleichnis. Eine ganz tolle Sache ist, ein Gleichnis aus der Bibel vorzulesen und dann die wichtigsten Gedanken aus dem Buch Bilder vom Reich Gottes herausnehmen und mit reinsetzen. Also ihr werdet staunen, wie viel Schätze ihr selber daraus nehmt. Eine Erfahrung lesen, wie ich schon erwähnt habe, aus einem wunderbaren Buch, wie zum Beispiel mit Gott an unserer Seite. Was ich auch sehr, sehr wertvoll finde, das habe ich jetzt nicht auf der Folie. Wir waren vor einem guten Jahr in Afrika und haben dort erlebt, wie ein Bruder im Ruhestand, ein Prediger im Ruhestand, das Waisenheim leitete. Jeden Morgen nahm er ein Teil aus den Sprüchen und hat sie mit diesem weisen Kindern durchgesprochen. Und ihr könnt das so auf das tägliche Leben umsetzen. Das ist unglaublich. Also die Sprüche mit den Kindern studieren ist auch eine sehr wertvolle Idee. Das Thema Erlösung ausarbeiten. Donna Habenicht hat es wunderschön ausgearbeitet in dem Buch Auf dem Weg zum Glauben auf den Seiten 181 und 182. Wunderschön, braucht es nur nehmen und umsetzen, auf dem Weg zum Glauben. Dann hat sie auf dem, das andere Buch, Werte, Kindern Werte vermitteln. Da bräuchte ich eher meins. Da hat sie auch sehr schöne Gedanken und Anleitungen, wie wir bestimmte Themen, Dankeschön, wie wir bestimmte Themen erarbeiten können. Zum Beispiel Seite 145 heißt es Thema Gottvertrauen. Und sie beleuchtet das von der Bibel her. Und wie man Kindern hilft, Gottvertrauen zu entwickeln. Allgemeine Richtlinien dazu, Beschäftigung mit dem Wort Gottes, spezielle Richtlinien, beten lernen. Also ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Da geht es nicht nur über Gottvertrauen, sondern Respekt und Achtung und so weiter und so fort. Also sehr gute Ratschläge für Andachten mit Teenagern. Und ich habe selber damals gemerkt, du musst Abwechslung reinbringen. Selbst jetzt vor ein paar Wochen hatte ich angefangen, einmal in der Woche aus dem Buch Bewusst Essen was zu lesen. Die Woche drauf über Charakterentwicklung was zu lesen. Und so kann man Abwechslung in die oder endzeitmäßig was zu lesen aus dem großen Kampf. Also Ideen sind echt keine Grenzen gesetzt. Abwechslung, nein, du merkst dann, das Thema interessiert sich jetzt nicht mehr so. Und dann, dass man sagt, okay, dann setze ich jetzt wieder mal Erfahrungen zum Beispiel ein. Ne? Ja? Nein. Ja, ja. Also für die kleinen Kinder, die können es ja immer und immer wieder hören. Und nach einer Woche hast du dein Ziel dann erreicht, weißt du, wo du dann die Lehre beibringst. Nein, ich spreche hier speziell für Teenager, über Teenager. Natürlich gibt es dann auch, wie wir hier sehen werden, mit verschiedenen Bibelübersetzungen könnte man arbeiten, die biblischen Werte betrachten anhand, wie man Kindern Werte vermittelt. Und dann bereite dein Kind auf die Taufe vor. Und gebrauch die Lektionshefte für die 9 bis 12 und 12 bis 15-Jährigen. Die 9 bis 12-Jährigen Lektionen, die habt ihr ja hier. In diesen 3 Jahren, wo diese Lektionshefte durchstudiert werden, geht ein halbes Jahr nur über die 27 Glaubenspunkte. Mittlerweile sind es jetzt 28. Also geht es nur ein halbes Jahr über die Glaubenspunkte. Und was glaubt ihr, wenn ihr als Eltern selber die Glaubenspunkte studiert, anhand des Buches, was Adventisten glauben, was für ein Segen man davon hat. Der eigene Glaube wird wieder gefestigt. Oder aber es gibt andere Themen, wie zum Beispiel im 2. Viertel Kommunikation mit Gott. Natürlich werden die Kinder angehalten, selber die Lektion zu machen. Und das ist auch wichtig. Aber wenn sie es nicht machen, helft nach. Je länger ihr mit den Kindern die Lektion gemeinsam studiert, umso mehr Inhalt könnt ihr reinlegen. Aber es ist auch schön, wenn die Kinder schon von klein auf lernen, persönliche Andacht zu machen. Ich habe auf einer CD mal eine Predigt gehört, wo der Vater sagte, sie haben sogar den 2-, 3-Jährigen beigebracht, persönliche Andacht zu machen. Wie? Die Mutter hat sich hingesetzt und hat gelesen und hat dem Kind ein Buch, zum Beispiel meine Lieblingsgeschichten aus der Bibel oder Bücher, die festere Seiten haben, gegeben. Und das Kind hat in der Zeit einfach sich nur die Bilder angeschaut. Natürlich nicht lang, weil was kannst du Kindergartenkindern oder so lange warten? Aber das bereitet sie vor, ich mache meine persönliche Andacht. Und wenn sie dann in der Grundschule, habe ich eine Zeit lang diese Texte, die Bibeltexte, die angegeben sind für die Wochenbetrachtung, aufgeteilt auf alle Tage und habe Sonntag, Montag, Dienstag und so weiter und habe sie ermutigt, bevor sie mit ihren Eltern die Kurzandacht vor der Schule machen, diese Texte selber für sich zu lesen. Das ist ganz interessant und die Kinder wollen es und die Kinder machen es, wenn wir als Eltern hinter ihnen stehen. Wir haben hier bei diesem Studium der Union-Lektionen auch ein kleines Bibelstudium, wie wir sehen. Zum Beispiel können die Kinder dann so wie eine Kette in die Bibel sich reinschreiben, wo es dann geht hier in dieser Wochengeschichte über Gemeinde der Übrigen. Dann geht es halt, die Gemeinde der Übrigen hält die Gebote Gottes und so weiter. Und da schreibt man sich immer die entsprechenden Texte dazu. Und wenn die Kinder dann aus dem Alter draußen sind, haben sie zu bestimmten Themen schon die Texte sich aufnotiert. Ja, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Was mache ich, wenn mein Teenager keine Lust hat, in die Gemeinde zu gehen? Auch in diesem Fall ist eine gute Beziehung zu dem Kind unbezahlbar. Deswegen, je mehr Liebe wir den Kindern geben, umso enger können wir die Grenzen setzen. Kauft den Teenager-Mädchen vielleicht mal eine Blume. Das haben wir öfter gemacht. Die Tochter eine Blume gekauft, weil die war sehr, die hat sehr angesprochen auf ein kleines Geschenk. Und dann haben wir einfach dazu geschrieben, hab dich lieb. Oder Vater und Tochter waren bei uns ähnlicher vom Temperament. Das heißt, sie sind auch schneller ein bisschen aneinander geraten. Und dann hat der Vater dann auch versucht, das mit Liebe ja, wieder zurückzugewinnen. Mein Mann ist dann mit der Tochter auch öfter mal Fahrrad gefahren, ganz alleine, auch mal mit der Tochter ganz alleine essen gegangen. Das ist ganz wichtig, dass wir den Kindern ganz besonders viel Liebe geben und dann können sie es auch verstehen, wenn wir sagen, nein, das können wir nicht erlauben, können sie es eher annehmen. Nun, vielleicht fragst du dich, wenn der Teenager keine Lust hat, in die Gemeinde mitzugehen, wie stehst du zur Gemeinde? Frage dein Kind, warum es nicht mitgehen will. Sind triftige Gründe vorhanden, dann räume sie aus dem Weg. Bestehe darauf, dass er oder sie mitgeht, es sei denn, dein Partner teilt den Glauben nicht mit dir. Tut mir leid für die Mütter, deren Partner nicht hinter ihnen stehen. Aber wir dürfen nicht verzweifeln. Legen wir alles, was wir wissen können, unter Gebet in unsere Kinder hinein. Aber wenn die Partner sie in eine Richtung ziehen, dann haben sie es in der Teenagerzeit schwerer, als wenn die beide Partner in eine Richtung ziehen. Als wenn einer in die Richtung zieht und der andere in die Richtung. Weil es muss sowieso entscheiden, welcher Weg ist jetzt der bessere, der beste. Jetzt wenn der eine Partner nicht auch mitzieht, dann stellt es sich die Frage ja doppelt. Warum macht der Papa oder die Mama nicht mit? Deswegen ist die Beziehung zum Kind umso entscheidender, wenn der eine Partner nicht in der Gemeinde ist. Gebet und Fasten, ich lege es euch wirklich ans Herz, beten und fasten für die Kinder. Gott wirkt garantiert an ihnen. Es ist schwieriger. Aber nicht unmöglich. Wenn beide Partner in der Gemeinde sind, dann bestehe darauf, dass das Kind mitgeht. Aber hier sind wir auch bei einem Punkt angelangt, wo ich sagen muss, das kommt darauf an, ob das Kind zu Hause schon gewohnt ist, zu gehorchen. Nicht unbedingt in geistlichen Dingen. Wenn das Kind gewohnt ist, seinen Dickkopf durchzusetzen, zu machen, was es will, dann ist es im geistlichen Bereich natürlich nicht zu erwarten, dass es dann plötzlich gehorcht. Deswegen war für mich heute Morgen der Appell so wichtig. Bitte lest diese Kapitel und setzt Grenzen, vernünftige Grenzen, in einer liebevollen Art und Weise. Denn wenn die Kinder den Eltern nicht gehorchen, werden sie Gott auch nicht gehorchen. Und das ist das Problem. Wenn sie uns gehorchen als Eltern, werden sie auch Gott gehorchen. Und wenn du dann darauf bestehst und sagst, nee, du gehst mit in die Gemeinde, dann ist das überhaupt kein Thema. Es weiß, es geht mit, weil das Wort meiner Eltern ist Gebot. Ja. Und dann müssen wir uns auch selber fragen, liegen deiner Gemeinde die Kinder am Herzen? Wenn nicht, dann ergreife du Initiative. Fördere die Kinderarbeit in deiner Gemeinde. Fördere christliche Freundschaften. Nimm täglich die Hilfe Gottes in Anspruch. Wir haben einen Vater im Himmel, der alle pädagogischen und psychologischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzen kann, weil er da eingreift, wo kaum Hoffnung noch zu sehen ist. Die Voraussetzung dazu ist dein Glaube und dein Gebet. Ellen White schreibt, alle jene, die ihre Kinder nicht richtig erzogen haben, brauchen nicht zu verzweifeln. Bekehrt euch zu Gott und ihr werdet entschiedene Änderungen durchführen können. Bekennt einfach euren Teenagern, es tut mir leid, ich habe mich versündigt. Ich habe keine Andacht gemacht. Es tut mir wirklich leid. Aber ich möchte mit Gottes Hilfe es neu beginnen. Helf mir mit, bitte. Wenn wir demütig vor unsere Kinder gehen und bekennen, ich habe mich versündigt, ich habe Schuld auf mich geladen. Aber nicht einfach als leere Phrase, sondern weil es mir wirklich wehtut. Dann werden unsere Kinder das auch verstehen bzw. uns abnehmen. Sie merken nämlich, ob wir es wirklich ernst meinen oder nicht. Eltern, wacht auf von eurem geistlichen Schlaf und begreift, dass die allererste Erziehung des Kindes in euren Händen liegt. Ich habe, als die Kinder in dieser Teenagerzeit waren, mir Verheißungen in der Bibel gesucht. Ihr findet heute noch den Namen und das Datum, den Namen des Kindes und das Datum bei diesen Verheißungen, neben diesen Verheißungen stehen, wo ich gesagt habe, Gott, lieber Gott, du versprichst, ich will ihnen ein anderes Herz geben und ich vertraue diesen Verheißungen. Ich glaube daran, hilf meinem Unglauben und wirke du an meinen Kindern. Jesaja 49, 25 ist auch so eine schöne Verheißung. Jesaja 44, 1, Hesekiel 11, 19, da steht das mit dem Herzen. Haltet Gott die Verheißungen vor und er wird an den Kindern arbeiten. Natürlich, er zwingt niemanden, keine Frage, aber er arbeitet an den Kindern. Und auch was das Gebot, das vierte Gebot anbelangt, seien wir konsequent. Denn Ellen White schreibt, vielen Jugendlichen war es geschattet, das vierte Gebot zu übertreten und an Gottes heiligen Tag ihren eigenen Vergnügungen nachzugehen. Viele gingen, wohin sie wollten und tun, was ihnen passt. Ihre Eltern haben Scheu, sie zu tadeln wie Eli. Sie legen ihnen keine Gebote auf. Nur das Schlimme dabei ist, dass sie dadurch den Geschmack an religiösen Versammlungen oder heiligen Dingen verlieren. Und das ist das Traurige. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen jungen Mann verloren, weil er am Sabbat keine Grenzen gesetzt bekommen hat, auch nichts Schlimmes daran sah, zum Volleyballturnier am Sabbat zu gehen. Mittlerweile will er schon lange nichts mehr von der Gemeinde wissen. Vielleicht haltet ihr mich ein bisschen zu altmodisch, wie dem auch sei. Aber wir sind mit unseren Kindern am Sabbat nie zum Spielplatz gegangen. Sabbat ist heilig. Er ist abgegrenzt von den anderen Wochentagen. Und wenn die Kinder wissen, dass ich am Sabbat nicht zum Spielplatz gehe, kommen sie auch nicht die Idee, am Sabbat Fußball zu spielen. Sie kommen auch nicht auf die Idee, sie könnten in einem Verein mitmachen. Verstehen wir? Das zieht so viel nach sich. Aber wir müssen ihnen Alternativen bieten. Es gibt hier einen Sabbatplaner. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Er ist auf unserer Homepage zum Herunterladen. Ich denke, viele kennen ihn vielleicht auch von euch. Der stammt von Waters. Man kann den Sabbat planen. Und wenn man den Sabbat plant, wird er bestimmt auch zu einem Höhepunkt. Hier sind sehr viele Ideen aufgeschrieben. Aber wir haben auch andere Ideen. Zum Beispiel bei der Donna Habernicht. Die hat auch einige Ideen. Ich muss dazu sagen, ich würde nicht alle durchführen. Von diesen Ideen. Wir haben aber auch ein kleines Heftchen mit dabei. 52 Sabbataktivitäten. Das könnt ihr euch nachher auch anschauen. Wer sich das vielleicht aufschreiben will, auf dem Weg zum Glauben in diesem Buch, auf Seite 233 stehen diese vielen Ideen zur Sabbatgestaltung. Wir werden alles dran tun, um den Sabbat zum Höhepunkt zu machen. Und die Eltern können den Sabbat nicht besser ehren, als wenn sie sich Mittel und Wege überlegen, ihren Familien gute geistliche Unterweisung zu vermitteln. Und dazu ist eben dieser Sabbatplaner eine sehr gute Hilfe. Macht den Sabbat zu einem Tag, auf den die Kinder sich freuen und ihn von Herzen willkommen heißen. Ja. Ich wollte diesen Absatz eigentlich überspringen. Aber vielleicht einige Gedanken noch. Wer Gott liebt, wird sein Bestes tun, um den Sabbat zu einem Tag der Freude zu machen. Wir sollten uns Zeit für unsere Kinder nehmen. Das wird sie viel glücklicher machen, als das zu machen, was ihnen nach Lust und Laune zu machen begehrenswert ist. Wir nennen den Sabbat eine Lust, wenn wir in den Wegen des Herrn wandeln, sagt der Jesaja. Wie hoch stecken wir uns unsere Ziele? Lohnt es sich für die Ziele, die wir uns in unserem Leben stecken, zu leben? Lohnt es sich, dafür zu kämpfen? Sind es Ziele für die Ewigkeit? Wie wird Gott am Ende der Zeit deine und meine Ziele beurteilen? Ich möchte mit einem letzten Zitat schließen. Wenn du vor dem großen weißen Thron stehst, wird dein Werk als das erkennbar, was es ist. Bücher werden geöffnet und der Lebensbericht jedes Menschen bekannt gemacht. Viele in der großen Versammlung sind unvorbereitet auf die Dinge, die dann offenbar werden. Mit schrecklicher Deutlichkeit werden sie die Worte hören, gewogen und zu leicht befunden. Eine andere Gruppe steht blass und zitternd da. Sie hören mit Freudentränen, wie der Meister sie lobt. Die Tage der unaufhörlichen Plage, der Belastungen, der Furcht und Angst sind vergessen. Wenn die Stimme lieblicher als die Musik der Engel die Worte ausspricht, wohlgetan, du guter und treuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Hier steht die Versammlung der Geretteten, die Siegespalmen in der Hand, die Krone auf dem Haupt. Sie sind es, die durch treue, ernste Arbeit eine Eignung für den Himmel erlangt haben. Das Lebenswerk auf der Erde vollbracht wird in den himmlischen Höfen als wohlgetan beurteilt. Mit unaussprechlicher Freude sehen die Eltern, wie ihren Kindern die Krone, das Kleid und die Harfe gegeben werden. Die Tage des Hoffens und der Furcht sind vorüber. Die mit Tränen wurde gesät. Das heißt also, es bedeutet nicht, dass es so einfach ist, Kinder zu erziehen. Mit Tränen wurde gesät, aber jetzt ernten sie mit Freuden. Ihre Kinder sind gerettet. Väter und Mütter, möge doch die Stimme eurer Kinder an diesem Tag in das Lied ewiger Freude einstimmen. Väter und Mütter, das wünsche ich mir für uns. Lasst uns beten. Stehen wir dazu auf. Lieber Vater in dem Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns eines Tages abholen möchtest. Wir möchten dir auch danken, dass du uns zeigst, dass du bald wiederkommen wirst. Herr Jesus, bitte zeige jedem von uns, ob es sich lohnt, für die Ziele, die wir im Moment bis jetzt angestrebt haben, zu leben. Bitte hilf uns, dass wir deine Ziele verfolgen. Hilf uns und unseren Kindern, dass wir uns wahrhaftig bekehren, dass wir bereit sind, lieber zu sterben, als ungehorsam zu werden. Schenke jedem Einzelnen die Kraft, deinen Weg zu gehen, und hilf uns, mit unseren Kindern in das Loblied einzustimmen, zu denen zu gehören, die unsere Kronen, die die Kronen abnehmen und sagen können, Herr, alle Ehre dir, denn du hast dazu beigetragen, du hast es in uns vollbracht. Hilf, dass wir dir keine Schande bereiten, sondern dass wir alles tun, um dich zu ehren, weil du es würdig bist, du allein. Dafür danken wir dir. Auch, dass du in der kommenden Woche mit uns gehst. Hilf uns jeden Tag, mit dir zu beginnen, mit dir zu vollbringen, mit dir zu beenden und dir näher zu kommen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.